Wirtschaftspolitik Neudenken. Ein Podcast von Radio Lora. In Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und im Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi.
Folge 5: Wohnen. Mangel, Mieten und Kosten.
Mietpreisbremse weg, damit Investoren verlässliche Rahmenbedingungen haben. So schafft man es, dass man bezahlbaren Wohnraum hat. Und dann, vielleicht gibt es da noch ein paar Leute, die können sich in der Innenstadt eine Wohnung nicht leisten. Denen zahlen wir ein Wohngeld.
Das große Thema Wohnen, das wir heute in diesem fünften Teil von Wirtschaftspolitik neu denken besprechen wollen, könnte so einfach sein. Zumindest, wenn man der Aussage von Christian Lindner aus dem Jahr 2017 Glauben schenkt, die wir gerade gehört haben. Nun fühlt es sich nicht ganz so einfach an, nicht in München und auch nicht in vielen anderen Städten Deutschlands. Aber wir wollen nicht über Gefühle reden, sondern über den tatsächlichen Mangel an bezahlbarem Wohnraum und Wege zu günstigeren Mieten. Das tun wir heute mit drei Experten, die sich aus unterschiedlichen Hintergründen mit dem Problemfeld Wohnen, Mieten, Mangel beschäftigen. Beginnen wir mit Patrick Schreiner, Gewerkschaftssekretär bei Verdi. Warum beschäftigt sich denn eine Gewerkschaft mit dem Thema Wohnen?
Nun, Deutschland ist ein Mieterinnen- und Mieterland. Viele Menschen hierzulande, sogar mehr als die Hälfte, wohnt in Mietwohnungen. Und vermutlich ist der Anteil der Mieterinnen und Mieter unserer Mitgliedschaft nochmal entsprechend größer. Und es ist natürlich nicht in unserem Interesse, wenn steigende Mieten dazu führen, dass die Gehälter, die wir aushandeln, dass von denen ein immer kleinerer Teil auch bei den Beschäftigten im Portemonnaie landen.
Sebastian Gerhardt ist für die Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik mit in der Runde. Was für einen Anteil hat denn der Wohnungsmarkt an der Wirtschaftspolitik?
An der Wirtschaftspolitik einen unterschiedlich großen Anteil, aber die Investitionen in den Bau sind immer relativ klar über 10% des Bruttoinlandsprodukts. Über die Hälfte davon ist Wohnen. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie wirtschaftlich die Zukunft gestaltet wird, und da reden wir darüber, wie Investitionen aussehen, dann reden wir zu einem großen Teil tatsächlich nicht zuletzt ja auch über Wohnungsbauinvestitionen. Es geht ja nicht nur um die Gegenwart, sondern auch darum, wie in 5 und in 10 Jahren gewohnt wird. Das ist ein zentraler Punkt.
Außerdem ist Thomas Eberhard Köster vom Koordinierungskreis von ATTAC in unserer Expertenrunde. Wieso interessiert sich ein globalisierungskritisches Netzwerk denn eigentlich für so ein lokal verankertes Themengebiet wie Wohnen?
Ja, das ist gar nicht so fern, dass sich ein globalisierungskritisches Netzwerk zum Thema Wohnen beschäftigt. Zum einen setzt die ATTAC für globale soziale Rechte ein und da ist das Recht auf eine angemessene Wohnung eines der zentralen Rechte. Zum Zweiten kämpft ATTAC seit Gründung vor über 20 Jahren gegen Privatisierung. Und in den Jahren, also gerade um die 2000er rum, war noch die Privatisierung vor allem von kommunalen Wohnungen sehr starkes Thema und das war halt auch eine Auseinandersetzung, die ATTAC mitgeführt hat.
Das sind sie also, unsere drei Experten in dieser Runde Wirtschaftspolitik neu denken. Patrick Schreiner von Verdi, Sebastian Gerhardt von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik, auch als Memorandumgruppe bekannt, und Thomas Eberhard Köster von ATTAC. Mit ihnen spricht Lora-Redakteur Fabian Ickstedt über die großen Fragen: Woher kommt der Mangel an bezahlbarem Wohnraum? Wer könnte hier wirklich Abhilfe schaffen und welche Lösungsvorschläge gibt es? Aber zuerst die Fakten.
Die Mietkosten steigen in vielen deutschen Groß- und Universitätsstädten seit Jahren. Besonders deutlich ist die Kostensteigerung bei den Neuvertragsmieten. In den 7 größten deutschen Städten mussten MieterInnen nach Angaben der Deutschen Bundesbank 2021 über 60% mehr zahlen als 11 Jahre zuvor. In den restlichen großen Städten ist es kaum anders. Die steigenden Nebenkosten, insbesondere die Energiepreise, verteuern die Lebenskosten zusätzlich. Das bedeutet eine enorme Belastung für Haushalte, besonders für die mit kleinem Einkommen. Höhere Mieten bei Neuverträgen machen einen Wohnungswechsel in der Stadt meist zu teuer. Viele MieterInnen bleiben daher in ihren Wohnungen, obwohl diese nicht mehr zu ihrem Leben passen. 2021 lebten in den Großstädten fast jeder 6. Mieter und jede 6. Mieterin in einer überbelegten Wohnung. Mehr als jeder 8. in einem Haushalt, der durch Wohnkosten überlastet war, also mehr als 40% des Einkommens für Miete und Nebenkosten aufwenden musste. ein wichtiges Instrument. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben Bund, Länder und Kommunen weitgehend aus der Hand gegeben. In den letzten Jahrzehnten ist die Anzahl der öffentlich geförderten Wohnungen drastisch geschrumpft. Die Zahl der Sozialwohnungen ist von über 2 Millionen im Jahr 2007 auf 1,1 Millionen im Jahr 2021 gesunken und nimmt weiter ab. Aktuell lassen der Anstieg der Bauzinsen und der Baupreise sowie der Fachkräftemangel im Baugewerbe den Neubau einbrechen. Insbesondere private Investoren fallen aus. Neubau, den sich Haushalte mit kleinem und mittleren Einkommen leisten könnten, lässt sich ohne öffentliche Förderung immer schwerer realisieren. Zugleich wird der Bedarf an Wohnraum weiter steigen und energetische Sanierungsmaßnahmen sind klimapolitisch dringend notwendig.
Wir haben jetzt also gehört in unserem Faktenblock dieses Problem, das wir da wahrnehmen. Die hohen Mietkosten, das Gefühl, nicht mehr umziehen zu können, das Gefühl, in einer zu kleinen Wohnung gefangen zu sein und nicht mehr rauszukommen und vor allem der Ausblick, dass das Ganze nicht besser werden wird in den nächsten Jahren, weil die ganzen Preise teurer werden, sind allgegenwärtig. Aber wie konnte es denn eigentlich so weit kommen? Thomas Eberhard Köster.
Naja, wenn wir uns mit dem Mangel an preisgünstigen Wohnungen heute beschäftigen, müssen wir 30 Jahre zurückgehen, nämlich in die 90er Jahre. Damals hatten wir eine Situation, dass es eigentlich die Wohnungsfrage weitgehend als gelöst galt. Wir hatten damals auch eine Situation, wo es eine ganz große Anzahl, vor allem in den Großstädten, an öffentlichen Wohnungen gab, überwiegend von den Kommunen, aber auch von anderen, auch von der Deutschen Bahn, von der Deutschen Post. Und in den 90er Jahren sind mehrere Dinge passiert. Zum einen ist die Wohnungsgemeinnützigkeit abgeschafft worden, was dazu geführt hat, dass es weniger öffentlich geförderte Wohnungen gab. Es ist eine riesige Privatisierungswelle eingeleitet worden und es hat was stattgefunden, das als Finanzialisierung des Wohnungsmarktes nennt, dass nämlich immer mehr Finanzakteure in den Wohnungsmarkt eingestiegen sind, also diese privatisierten Wohnungen aufgekauft haben und den Wohnungsmarkt zunehmend als Investitionsanlage gesehen haben. Also Wohnungsmarkt heute sehr stark auch ein Spekulationsmarkt ist. Da haben wir einen drastischen Abbau öffentlichen Wohnungen, vor allem der kommunalen Wohnungen, und einen drastischen Abbau an Sozialwohnungen. Und das ist eine der Gründe dafür, warum wir heute so vor allem in diesem Bereich der günstigen Wohnungen eine Unterversorgung haben und Menschen mit geringem und mittleren Einkommen sich keine angemessene Wohnung mehr leisten können.
Sebastian Gerhardt von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Die Wiedervereinigung, wie hat die denn reingespielt in diese soziale Schieflage auf dem Wohnungsmarkt, die wir heute erleben?
Die 90er Jahre waren das Jahrzehnt des letzten richtig großen deutschen Baubooms. Und der Bauboom hatte ganz viel damit zu tun, dass auf der einen Seite schlechte Altbauwohnungen im Osten instand gesetzt, modernisiert werden mussten. Es wurde aber auch neu gebaut teilweise. Es wurde massiv staatlich gefördert. Private Investitionen sollten dafür sorgen, dass der Osten auf die Füße kommt. Und das war das Jahrzehnt, wo die deutsche Bauwirtschaft geboomt hat, um dann Ende der 90er Jahre vor die Wand zu laufen. Aber die damalige Arbeitslosigkeit von Bauarbeitern wurde ganz klar nicht als soziales Problem, höchstens der Bauarbeiter, aber nicht als wohnungspolitisches Problem wahrgenommen. Das spielte wohnungspolitisch überhaupt keine Rolle, denn das große Problem stellte sich rasch heraus, war gar nicht die Anzahl von Wohnungen, die man irgendwo haben könnte, sondern gerade für Ostdeutschland war natürlich der Punkt, die Leute müssen da wohnen, wo sie arbeiten. Und wenn sie in Ostdeutschland nicht arbeiten können, dann verlagert sich das Problem ganz woanders hin. Aber auch der westdeutsche Wohnungsmarkt, wie Thomas schon gesagt hat, sah zu dem Zeitpunkt aus Sicht der Politiker vergleichsweise entspannt aus und die sahen keinerlei Gründe, in der Wohnungspolitik wirklich einzugreifen. Die Lösung, die man sah, war am Ende der Markt. Und das ist ein so tiefgreifender Irrtum, weil Wohnungspolitik schon immer für auch normal verdienende Leute, nicht nur Arme, auf staatliche Regulierung in hohem Maße angewiesen war. Mietpreisbremsen, Mietpreisregulierung, Förderung von Wohnungsneubau, öffentliches Eigentum oder in anderen Ländern, die stärker auf Wohnungseigentum setzen, die Verbilligung von Hypotheken für den Wohnungsbau. Wohnungsmarkt war nie ein staatsfreier Raum. Und das Problem der 90er Jahre war aber, man hat das gar nicht als soziales Problem gesehen, sondern Schritt für Schritt alle möglichen Formen von Regulierungen zurückgefahren. Und damit laufen wir spätestens seit 20 Jahren in den Ballungsräumen in ein massives Problem hinein, erstmal auf der rein privaten Ebene, dass Leute feststellen, dass ihre Wohnungen entweder sich nicht mehr leisten können oder für veränderte Lebenssituationen keine neuen Wohnungen finden, dass neue Leute, die auf den Wohnungsmarkt kommen, keine Möglichkeiten haben, zu angemessenen Preisen Wohnungen zu haben. Und das ist etwas, was spätestens seit 2012 auch in der Politik angekommen ist. Aber das ist auch schon über 10 Jahre her, ohne dass eine Lösung von der Bundesregierung oder von der Politik angeboten wurde.
Die 30 Jahre überspringen wir ganz schnell. Die letzten 10 Jahre haben wir auch dann da und es sind im Heute. Und da frage ich doch gleich mal Patrick Schreiner von Verdi, wie es denn heute ausschaut mit den Mieten und der Mietpreisregulierung. Haben wir aus den letzten 30 Jahren was gelernt?
Ja, ich glaube, zumindest noch nicht genug, auch gerade was politische Maßnahmen und Entscheidungen angeht. Vieles von dem, was Sebastian und Thomas beschrieben haben, hat ja dazu geführt, dass wir diese enorm steigenden Mieten in den letzten Jahren gesehen haben, über die wir im Faktenblock einiges gehört haben. Und ich glaube, man muss sich klar machen, dass steigende Mieten und steigende Immobilienpreise eng zusammenhängen. Mieten und Immobilienpreise peitschen sich gegenseitig hoch. Immobilienpreise sind auch ein Spiegel der Renditen, die sich damit erzielen lassen, die wiederum natürlich von den Mieten abhängen. Und das führt eben in bestimmten Städten oder Stadtvierteln, in denen die Nachfrage besonders groß ist nach Wohnraum, dazu, dass die Kosten der Bewirtschaftung durch die Mieten weit überschritten werden. Oder umgekehrt formuliert, dass man eben durch die hohen Mieten weit mehr Geld einsacken kann, als man am Ende Kosten der Bewirtschaftung auf der Gegenseite hat. Und das führt, glaube ich, zu einer Notwendigkeit, dass man die Mieten aktiv ausbremsen muss. Diese Notwendigkeit war in einem Zeitalter, in dem wir noch eine Wohnungsgemeinnützigkeit hatten und sehr viel mehr Sozialwohnungen hatten, in dem Maße wahrscheinlich noch gar nicht notwendig, auch wenn es sie gab, richtigerweise gab. Aber Wohnungsgemeinnützigkeit und der große Stock an Sozialwohnungen, das waren schon hochgradig regulierte Wohnungen. Und wenn jetzt die Gemeinnützigkeit verschwunden ist, der Sozialwohnungsstock geschrumpft, dann ist doch völlig klar, dass man auf dem freien Wohnungsmarkt sozusagen sehr viel stärker eingreifen muss. Und ich glaube, das, was wir heute haben an Maßnahmen, um Mieten auszubremsen, ortsübliche Vergleichsmiete, Kappungsgrenze, Mietpreisbremse, um ein paar Stichworte zu nennen, dass das letztlich nicht ausreichen wird. Wir werden sowas wie Mietpreisobergrenzen, glaube ich, brauchen. In Berlin ist es ja leider gescheitert, muss ich sagen, weil das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, der Bund hat nur die Kompetenz, sowas einzuführen. Aber dann müsste jetzt, glaube ich, auch bitte der Bund entsprechende Mietpreisobergrenzen einführen. Ich halte es übrigens für eine Illusion, wie Christian Lindner offenbar meint, zu glauben, jetzt können wir einfach genug bauen. Der Markt sorgt schon dafür, wenn überall genug gebaut wird, dann sinken die Mieten wieder und alle können wohnen. Oder fast alle, er sagt ja, fast alle. Ich glaube, das ist eine Illusion. Es ist deswegen eine Illusion, weil man in einem begrenzten Raum, wie eine Großstadt das ist oder ein bestimmtes Viertel das ist, eben nur begrenzt bauen kann. Man kann nicht unbegrenzt bauen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass irgendwann genug gebaut ist, dass das Angebot mit der Nachfrage mithalten kann, sodass sich letztlich diese Angebotslücke, dieses Überschreiten des Angebots durch die Nachfrage ausgleichen wird. Das ist eine Illusion, der übrigens Politik nach wie vor anhängt. Also die von mir genannte Mietpreisbremse, die ist ja zeitlich befristet. Dahinter steht die Hoffnung, irgendwann wird der Markt das Problem lösen. Ich glaube das nicht.
Das Problem mit dem mangelnden bezahlbaren Wohnraum ist also seit den 90ern hausgemacht, wie unsere Experten darlegen. Auch die Hoffnung, dass der Markt unserer aller Wohnsituation mit seiner unsichtbaren Hand ohne politische Einschränkungen lösen wird, fällt bei Ihnen aus. Aber was glauben eigentlich die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße, wie es so weit kommen konnte? 3 junge Mitarbeiter bei LoRa haben sich dazu am Münchner Odeonsplatz umgehört.
Was denken Sie, denn ist das Problem, dass unsere Mieten so teuer sind?
Weil zu viele Firmen oder Investoren wahrscheinlich zu hohe Mieten verlangen können, als einen Punkt. Weil München sehr begehrt ist als Wohnort.
Ich denke in erster Linie, dass relativ große Firmen da sind, die recht Publikum anzieht. Und dadurch halt der Wohnraum verknappt wird. Und bei den Studenten ist es so, dass die Unis halt Elite-Unis sind und da eben auch relativ viel von auswärts dazukommen.
Ja, die Wohnungsknappheit einfach. Es sind einfach so wenig Wohnungen verfügbar und dadurch wird es einfach teurer. Das ist ja echt ein Riesenproblem in München. Ich glaube, natürlich in jeder anderen Stadt auch, aber München ist schon krass. Fast unmöglich, eine bezahlbare Wohnung überhaupt zu finden in München. Also es abartig.
Ja, die Mieten sind hier so teuer, weil das München Zuzugsgebiet für so viele Leute sind, die Geld haben und unbedingt nach München wollen. Das sieht man ja auch von allen DAX-Konzernen. Die Vorstandsmitglieder und so, die suchen sich alle Wohnungen hier im Lehl und überall. Das geht ja mit Apple und Google weiter. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für die Bevölkerung hier.
Für die Münchnerinnen und Münchner also scheint es relativ klar zu sein, die Nachfrage diktiert den Preis. Schuld wäre also die Attraktivität der Städte, in dem Fall die Anziehungskraft, die München auf Unternehmen, gut verdienende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Studenten ausübt. Demnach wären einzig verminderte Attraktivität und wirtschaftlicher Abschwung die Hebel, die umgelegt werden könnten, um den Wohnraum wieder bezahlbar zu machen. Doch sicherlich gibt es auch Akteurinnen und Akteure, die es in der Hand hätten, hier auf andere Art entgegenzusteuern. Oder Patrick Schreiner von Verdi?
Na, wir haben am Wohnungsmarkt private Wohnungsunternehmen, wir haben private Kleinvermieter, die übrigens den allergrößten Teil der Wohnungen vermieten. Und wir haben öffentliche Wohnungsunternehmen. Ich denke, das sind die wichtigsten. Wobei es auch genossenschaftliche Wohnungsunternehmen gibt, die formell privat sind, aber in ihrem Vermietungsverhalten sicherlich sich nochmal unterscheiden von knallharten privaten Wohnungsunternehmen. Ja, wir haben einfach das Problem, dass es längst nicht mehr so viele öffentliche Wohnungsunternehmen gibt, wie das früher der Fall war. Vieles wurde privatisiert. Die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit hat eben auch dieses ehemals wichtige Segment, das eben auch öffentliche, aber auch private Unternehmen auf eine faire soziale Vermietungspolitik verpflichtet hat, nicht mehr besteht. Und deswegen haben wir eben viele Akteure einfach auch nicht mehr, um heute noch bezahlbaren Wohnraum zu bauen bzw. zur Verfügung zu stellen. Da können öffentliche Wohnungsunternehmen einiges leisten. Man muss aber eben auch sehen, der Bund hat faktisch kein öffentliches Wohnungsunternehmen mehr. Viele Länder haben ihre Wohnungsunternehmen privatisiert, haben also heute keine mehr. Und das Gleiche gilt leider auch für viele Kommunen.
Also der Bau ist das Problem. Das Angebot ist zu niedrig und es sind zu viele Leute da. Wie sieht das Sebastian Gerhardt von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik?
Die ersten Akteure, an die wir denken bei der Wohnungsvermietung, sind natürlich die Eigentümer der Wohnungen. Die hat Patrick versucht, kurz zu skizzieren. Wobei wir bei den Kleinvermietern ein bisschen gucken müssen, so klein sind einige von denen gar nicht. Also das ist sehr, sehr verschieden. Wenn man auf die Größe der Bestände guckt, ist das auch wie jedes Eigentum, wie jedes Vermögen, ist auch das Immobilienvermögen extrem ungleich verteilt. Das gilt auch unter den Wohnungskleineigentümern selber. Da haben viele sehr wenig und einige aber gar nicht so wenig. Zunächst mal müssen wir über die Eigentümer nachdenken, aber wir müssen natürlich auch über die Politik nachdenken, weil an vielen Stellschrauben sind politische Möglichkeiten der Einflussnahme gegeben. Von der bundesrechtlichen Frage Mietenregulierung über Landesbauordnungen bis hin zu verschiedenen Flächennutzungsplänen, die kommunal sind. Also es gibt unterschiedlichste Formen der Regulierung auf dem Wohnungs- und dem Neubaumarkt. Und von daher gibt es sowohl auf der Seite der Eigentümer wie auf Seiten der Politik verschiedene Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Und was wir noch gar nicht gesagt haben, es gibt natürlich auch noch die Leute, die Betroffenen selbst. Also Mieterverbände, Rechtsschutz, ein ganz zentrales Element aller Mieterorganisationen, die dafür sorgen, dass einige Regelungen nicht nur auf dem Papier stehen bleiben, sondern auch mit Leben erfüllt werden.
Das sind also verschiedene Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen. Thomas Eberhard Köster von ATTAC, ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht noch der Hinweis auf internationale Immobilienkonzerne, die ja auch privat sind, noch fehlen würde, die große Wohnblöcke aufkaufen und vielleicht gar nicht mehr bewohnen lassen.
Ja, also Patrick hat ja angeführt, dass es nur wenige ganz große gibt. Da muss man aber schon sagen, diese wenigen ganz großen, also die auch stark finanzialisiert sind, auch wo internationale Investoren drin sind, wo auch zum Beispiel Rentenfonds drin sind. Also auch die Privatisierung in vielen Bereichen der Rentenfonds hat auch dazu geführt, dass Rentenfonds in Wohnungseigentum gehen, um darüber Renditen zu erzielen. Und diese großen Konzerne, die sind natürlich im Gegensatz zu den kleineren Wohnungseigentümerinnen viel stärker auch in der Lage, Mietpreiserhöhungen durchzusetzen. Die sind sehr viel stärker ökonomisiert. Und man kann auch sehen in den vergangenen Jahren, dass das dazu geführt hat, dass nicht nur deren Mietpreise hochgehen. Also nehmen wir mal Vonovia. Vonovia hat sehr günstig alten Wohnungsbestände gekauft, hat die teils saniert und aber, was sie vor allem getan haben, extrem die Mietpreise angezogen. Und das hatte zur Folge, dass nicht nur deren Mieten hochgegangen sind, sondern auch die Mieten insgesamt in den Städten. Also da haben wir so eine Dynamik durch diese Finanzialisierung bekommen, die das extrem hochgetrieben hat. Und die Frage ist, was kann der Bund, was können die Kommunen tun? Muss halt da sehr viel stärker wieder reguliert werden. Also Sebastian hat es ja vorhin angesprochen, Patrick auch, ist eine Illusion, dass der Markt das alleine regelt. Das heißt, wir brauchen da eine staatliche Regulierung. Auch die Möglichkeit, dass überhaupt mit Wohnen so viel Geld verdient werden kann, die ist erst in den 2000er Jahren geschaffen worden. Davor konnte man gar nicht so agieren als Wohnungskonzern. Also da muss was geschehen in dieser Regulierung, in der Einschränkung der Möglichkeiten auch dieser großen Konzerne. Und was der Frage der öffentlichen Wohnungen bedarf, da ist es ja vor allem eine Frage der Kommunen, weil die auch die stärksten Betroffenen sind, versuchen ja wohnungspolitisch durchaus was zu bewegen. Und sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können Investoren dazu anregen, auch günstige Wohnungen zu bauen, zum Beispiel durch eine kommunale Wohnungspolitik oder durch Vorgaben an Neubauprojekte. Aber was meines Erachtens viel wesentlicher wäre, dass wieder sehr viel stärker öffentlich gebaut wird, also von den Kommunen selber gebaut wird und dass zum Beispiel Grund und Boden auch nicht mehr verkauft wird an Investoren, sondern in Erbpacht vergeben wird mit ganz klaren, stärkeren Auflagen, was darauf gebaut werden muss. Und das können die Kommunen nicht allein. Dazu brauchen sie eine Bundespolitik, die das fördert, die beispielsweise auch wieder die Wohnungsgemeinnützigkeit einführt. Und sie bräuchten eine andere Landesbaugesetzgebung von den Länderebenen.
Wir haben jetzt eine ganze Menge Gründe dafür gehört, warum öffentliche Wohnungsunternehmen wichtig sind. Und ich möchte noch einen weiteren ergänzen, auch Bezug nehmend auf diese O-Töne, die ja betont haben, wir haben es mit einem Problem von Angebot und Nachfrage zu tun. Es gibt aber noch ein zweites Problem, dass es Gruppen am Wohnungsmarkt gibt, Haushalte am Wohnungsmarkt, die es schwerer haben, als andere Wohnungen zu finden. Sei es, weil wir es mit bestimmten Krankheiten zu tun haben, sei es, weil wir es mit Diskriminierung bestimmter Bevölkerungsgruppen zu tun haben, sei es auch, weil es sicherlich Mieterinnen und Mieter gibt, die ein bisschen schwieriger sind im Umgang als andere. Und es sind gerade öffentliche Wohnungsunternehmen, die für diese Menschen, für diese Haushalte da sind.
Sebastian Gerhard dazu?
Also öffentliche Wohnungsunternehmen bieten eine Möglichkeit, politisch auf den Wohnungsmarkt einzugreifen. Ob diese Möglichkeit allerdings auch sozial genutzt wird, hängt im hohen Maße tatsächlich von den politischen Kräfteverhältnissen vor Ort ab. Das bezieht sich durchaus auf einzelne Kommunen, bei den Stadtstaaten aber, wo das sowieso mit den Länderebenen verwurschtelt ist, eben auch von den Landesregierungen, dass es eine Möglichkeit darstellt. Aber wir müssen sagen, dass diese Möglichkeit genutzt wird, ist kein Selbstläufer. Die Politik hat selbst auf die Finanzialisierung und auf die Vermarktlichung reagiert, damit, dass sie an vielen Stellen die feste Überzeugung vertreten, dass sie gar nicht gestalten können und an vielen Stellen übrigens auch gar nicht mehr gestalten wollen. Das heißt, um da eine Möglichkeit zu haben, tatsächlich Einfluss zu nehmen, brauchen wir auch einen, ich sag mal, Kulturwandel auf Seiten der kommunalen oder auch Landesgesellschafter von Wohnungsunternehmen, dass die überhaupt bereit sind, in dieser Art und Weise wieder in die Verantwortung hineinzugehen. An vielen Stellen haben sich auch kommunale Wohnungsunternehmen in den letzten 20 Jahren ganz klar als Marktfolger benommen. Die sind der Entwicklung des Marktes gefolgt, gebremst, aber gefolgt. Die haben kein Gegenmodell aufgemacht. Das zu ändern, ist ein politischer Konflikt.
Das ist völlig richtig. Man muss natürlich auch sehen, dass oft auch schlicht und einfach das Geld fehlt, um die Wohnungsunternehmen kommunal entsprechend mit Eigenkapital zu versorgen, damit sie auch bauen können, auch bezahlbar bauen können. Wir haben Fälle gehabt in Deutschland, da durften Kommunen kein Wohnungsunternehmen gründen, weil die Kommunalaufsicht gesagt hat, ihr habt das Geld nicht, wir verbieten es euch. Und ich finde, da muss der Bund oder müssen die Landesregierungen tätig werden und müssen den kommunalen Wohnungsunternehmen beispringen, zum Beispiel mit Eigenkapitalbeteiligungen, die dann ja über die Jahre wieder zurückgeführt werden können. Aber es kann ja nicht sein, dass Wohnungsbau daran scheitert.
Es gibt sie also, die Akteurinnen und Akteure, die für bezahlbaren Wohnraum aktiver werden könnten. Doch können und machen ist genauso wenig das Gleiche wie wollen und dürfen. Welche Lösungen sich unsere Experten hier vorstellen können, hören wir gleich, nach den Stimmen auf der Straße, die unsere jungen Kollegen eingefangen haben.
Was würden Sie denn denken, was man besser machen könnte?
Ist schwierig. Die Flächen für Neubauwohnungen sind relativ knapp. Und in erster Linie werden halt Hotels und Bürohäuser gebaut und weniger an den Wohnungsmarkt gedacht.
Da bin ich echt überfragt, weil ich glaube, also wie gesagt, ich würde alles immer auf die Politik schieben, aber ich glaube einfach nicht mehr daran, dass da überhaupt noch was gemacht wird. Das ist ja ein Teufelskreis, weil wie lange haben wir dieses Problem schon jetzt? Schon ewig und es wird einfach gar nichts gemacht und die Leute gehen auf die Straße und beschweren sich und es wird nichts gemacht, es wird ignoriert. Deswegen, also ich habe da den Gedanken längst aufgegeben, dass da überhaupt noch was gemacht werden kann oder wird. Ich glaube nicht daran.
Naja, ich meine, die Städte müssen sehr viel mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren, nicht nur an Geld, sondern auch an Planungsfeststellungsverfahren für die Städte. Also wenn wir hier in Bogenhausen sehen, da gibt es ja nur noch Residenzpaläste und da muss ja natürlich ein bisschen mehr Erhaltungsschutz müsste natürlich schon sein. Wobei München ja jetzt einiges versucht, das zu steuern, aber das ist natürlich schwierig.
Die ganzen Bauvorschriften vereinfachen und die Verfahren beschleunigen und Investoren anlocken. Aber letztendlich wird ja eben Wohnungen gebaut von Leuten, die wollen natürlich was damit verdienen, aber irgendeiner muss es ja machen. Und wir haben gesehen, unser Staat, als Unternehmer, das geht eigentlich immer schief. Das sieht dann so aus wie in der DDR. Der wird dann zugewiesen und der Mangel verwaltet. Man sieht so eine Entwicklung in Berlin, da passiert genau das.
Da gebe ich doch gleich mal das Wort an den Kollegen in Berlin, Sebastian Gerhardt von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. In Berlin sieht es aus wie in der DDR und der Mangel wird nur verwaltet.
Also da kennt sich jemand offenbar nicht so besonders gut aus, aber das kann man ja korrigieren. Dass Mangel tatsächlich auf dem Berliner Wohnungsmarkt herrscht, ist richtig. Aber der Mangel geht insbesondere darauf zurück, dass die landeseigenen Wohnungsunternehmen seit Ende der 90er Jahre bis etwa 2010 einem starken Privatisierungs- und Austeritätskurs unterworfen wurden und dass damit ein großer Block von Wohnungen, die für Normalverdiener, gar nicht mehr für besondere Problemgruppen, sondern für Normalverdiener zur Verfügung standen, in einer Weise aufgewertet worden ist, dass selbst die sprichwörtliche Krankenschwester oder auch der Polizeibeamte, wenn die Familie größer wird, Schwierigkeiten hat, eine neue Wohnung zu finden. Und das hat überhaupt nichts mit dem kommunalen Bestand zu tun. Im Gegenteil, der ist bis heute der wichtigste Block auf dem Berliner Wohnungsmarkt, der es ermöglicht, für viele Leute tatsächlich noch zu fairen und erträglichen Bedingungen eine Unterkunft zu finden. Sondern es ist die Vermarktlichung der letzten 30 Jahre, die dazu geschlagen hat. Und das heißt nicht, dass in Berlin alles in Ordnung ist, in der öffentlichen Wohnungspolitik, sondern es geht gerade darum, im Gegenteil, den Kurs der letzten Jahre umzukehren. Und damit ist begonnen worden an einigen Stellen, dass tatsächlich die Wohnungsgesellschaften des Landes inzwischen auch wieder Wohnungsbaugesellschaften sind. Das heißt, selbst bauen. Die haben fast 15 Jahre keine einzige Wohnung gebaut. Inzwischen können sie das wieder zum Teil. Aber das ist etwas, was nicht funktionieren wird, nur auf dem Rücken der derzeitigen Mieter dieser Wohnungsgesellschaften oder aus eigener Kraft, sondern es braucht dazu politische Investitionen. Soziale Wohnungspolitik gibt es auf keinen Fall umsonst.
Jetzt möchte man politische Investitionen tätigen, ist aber dann, wenn es um Boden geht und Bauland, manchmal auf einem Markt, auf dem auch internationale, globale Unternehmen tätig sind. Thomas Eberhard Köster von ATTAC, gibt es da Lösungsvorschläge, wie man hier den Markt begrenzen könnte oder beziehungsweise günstigeres Bauland für kommunale Wohnungsbauunternehmen bekommt?
Ja, es gab Anfang der 70er Jahre einen Vorschlag vom damaligen Oberbürgermeister in München, Vogel. Also da war auch schon ein Problem in München mit der Wohnungsversorgung. Und der hat gesagt, es kann nicht sein, dass Boden sozusagen zur Ware wird. Er sagt, Boden ist eine besondere Form, das ist nicht vermehrbar. Wir können nicht beliebig viel Boden schaffen. Und deshalb hat er dafür plädiert, dass Boden in Gemeineigentum bleibt, also den Kommunen gehört und nur sozusagen das Nutzungsrecht vergeben wird. Also das ist ungefähr das, was heute als Erpachtverträge gilt. Und das, glaube ich, wäre ein ganz, ganz wesentliches Moment. Zurzeit sind die Kommunen ja bemüht, wenn sie Bebauungspläne aufstellen, wenn sie Neubaugebiete ausweisen, dass sie möglichst Investoren finden, die dann halt auch noch einen Teil Sozialwohnungen dazu bauen. Also wenn ganz komplizierte Verträge gemacht und man ist aber immer daran gebunden, dass für die Investoren der Rest so gut finanziell sich darstellt, dass sie auch noch ein bisschen was Soziales mitmachen können. Also man begibt sich da auch in die Hände der Investoren. Wenn man umgekehrt sagt, und manche Kommunen machen das ja auch inzwischen, selbst so eine Stadt wie Zürich verkauft keinen Boden mehr, sondern gibt nur noch in Erbpachtverträge. Also wenn man sagt, wir geben den Boden nicht mehr weg, sondern wir behalten ihn, haben darüber die Möglichkeit, sehr viel stärker zu steuern, dann kann man dann tatsächlich auch einen Investoren geben, hat aber eine gewisse Regulierung. Ja, und einen anderen Teil kann man tatsächlich in Wohnungsgenossenschaften geben oder in städtische Gesellschaften. Also darüber, glaube ich, könnte man sehr viel mehr steuern. Dazu gehört aber, dass man tatsächlich diese Marktgläubigkeit ein Stück weit aufgibt. Also dass man sagt, Wohn- und Bodenpolitik ist eine öffentliche Politik ist eine Gemeingutpolitik und es dazu auch wieder den Mut gibt, zu regulieren und zu steuern. Ich glaube, da muss tatsächlich ein Umdenken stattfinden, zu sagen, wir versuchen nicht nur alle möglichen Angebote zu machen, dass sich Investoren ein bisschen sozialer verhalten, sondern zu sagen, nein, wir machen eine andere Gestaltungspolitik. Kommunen setzen das um und wie Patrick vorhin gesagt hat, müssen die vom Bund und Ländern auch die finanziellen Mittel und Möglichkeiten dazu haben. Und dann kann tatsächlich extrem umgesteuert werden. Nochmal eine Zahl, die Zeit 1949 bis 1989, in diesen 40 Jahren, da sind im Bereich der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften 4,2 Millionen Wohnungen gebaut worden. Das hat gezeigt, auch in einer Mangelsituation, dass es durchaus möglich ist, in bestimmten Strukturen auch Wohnungen zu bauen.
Ja, stimmt. Dieses soziale Wohnungsbauprojekt in der BRD ging damals tatsächlich sehr schnell. Ich bin letztens auf einen ZDF-Bericht von 1964 gestoßen, in dem darüber gesprochen wird, dass zwischen 1953 und 1964 im Schnitt jede Minute eine neue Wohnung fertiggestellt worden ist. 3,3 Millionen Wohnungen waren davon sogar öffentlich geförderte Sozialwohnungen. Nur war Bauen damals eben auch noch günstiger. Patrick Schreiner von Verdi, könnte denn da nicht auch etwas an den Baukosten gedreht werden?
Ein Herr war es, glaube ich, der jetzt in der Straßenumfrage gesagt hat, wir müssen Vorschriften vereinfachen und Verfahren beschleunigen. Was sicherlich nicht falsch ist. Also ich finde, jede Vorschrift, die man nicht braucht, kann man streichen. Allerdings glaube ich, dass die Wohnungswirtschaft ein paar mehr Vorschriften für unnötig hält, als ich das tue. Und ich bin übrigens auch der Meinung, dass man die Verfahren beschleunigen kann, indem man die Bauämter endlich wieder adäquat mit Personal besetzt. Da hat man in den letzten Jahrzehnten auch massiv abgebaut. Aber man sollte sich, glaube ich, nicht der Illusion hingeben, dass das wieder zu einem massenhaften Neubau, insbesondere bezahlbaren Wohnraums, führt. Die Probleme, dass momentan Neubau schwierig und teuer ist, sind andere, nämlich ein Mangel an Bauland in den Regionen, wo die Leute wohnen wollen, ein entsprechend Anstieg der Baupreise und aktuell jetzt ein Anstieg der Bauzinsen, was eben alles teurer macht. Und ich glaube, die zwei Lösungen dafür können nur sein, sozialer Wohnungsbau und neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Also wir brauchen wieder eine neue Gemeinnützigkeit, einen Sektor am Wohnungsmarkt, der auf der einen Seite bezahlbaren Wohnraum anbietet, der nicht dazu dienen soll, Renditen zu erwirtschaften. Die Renditen werden begrenzt. Und der aber auf der anderen Seite entsprechend auch öffentlich subventioniert, öffentlich gefördert wird. Und wenn es uns auf die Weise wieder gelingt, mehr bezahlbar zu bauen, weil wir brauchen natürlich mehr Neubau. Die Frage ist halt nur, reicht es, um das Problem zu lösen? Das glaube ich nicht. Deswegen brauchen wir auch Regulierung. Aber natürlich brauchen wir auch mehr bezahlbaren Neubau, der eben dann bezahlbar sein wird, wenn er sozialer Wohnungsbau ist oder gemeinnütziger Wohnungsbau. Die Bundesregierung hat das vor, wieder einzuführen, eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit. Es wird, glaube ich, jetzt darauf ankommen, denen auf die Finger zu schauen, was genau sie da machen und ob sie das auch gut machen. Aber das Vorhaben an sich ist sicherlich begrüßenswert.
Das Erste ist, dass gutes Wohnen tatsächlich nicht billig sein wird, weil gute Wohnungen heißt auch sowohl im Bestand wie im Neubau, dass die Häuser entsprechend errichtet sind, dass die Technik entsprechend da ist. Und das heißt auch, dass die Häuser mehr als ein paar Jahre halten sollen. Und wenn die Kollegen, die in der Bauwirtschaft arbeiten, auch noch einen anständigen Tariflohn kriegen, dann heißt das, gutes Wohnen ist nicht billig. Das muss einem klar sein. Und das heißt auch, dass nicht alle sozialen Fragen auf dem Wohnungsmarkt gelöst werden können. Das wird man nicht schaffen. Aber trotzdem ist es möglich, den Wohnungsmarkt anders zu regulieren, als es heute geschieht, um sowohl für die Bestandsmieter als auch für die Leute, die neue Wohnungen brauchen, Möglichkeiten zu schaffen, um sozial zusammenhängende, sozial funktionierende Quartiere und ein anständiges Leben zu ermöglichen. Und das setzt voraus, dass die öffentliche Hand bereit ist, regulierend einzugreifen und gestaltend einzugreifen. Und gestaltend einzugreifen heißt, für Berlin haben wir das mal überschlägig uns überlegt. Das heißt, Investitionsaufwendungen für die öffentliche Hand von etwa 1 Milliarde Euro pro Jahr. Das ist nichts, was man im Landeshaushalt nicht merken würde. Der Berliner Landeshaushalt liegt bei 33 Milliarden. 1 Milliarde davon wäre viel Geld. Das ist richtig. Aber es geht darum, dass man dieses Geld sinnvoll einsetzt. Und wenn man das in öffentliche Wohnungsunternehmen hineinsteckt, heißt das auch, dass man ein entsprechendes öffentliches Vermögen für die Zukunft als politische Gestaltungsmöglichkeit auf dem Wohnungsmarkt schafft und damit einer demokratischen Einflussnahme zumindest ein Segment der auch privaten Daseinsmöglichkeiten öffnet. Vor noch ein paar Jahren konnte man davon ausgehen, dass man einen Quadratmeter Wohnfläche für 1.500 Euro errichten kann. Das ist vorbei. Die Baukosten haben sich geändert und das fängt bei dem Versprechen der günstigsten industriellen Anbieter heute bei 2.000 Euro den Quadratmeter an. in den großstädtischen Bereichen deutlich mehr. Und deswegen muss man klar sagen, um das zu regulieren, muss die öffentliche Hand mit ihren eigenen Mitteln gestaltend eingreifen, was Geld kostet. Soziale Wohnungspolitik gibt es nicht umsonst.
Was die Lösung der derzeitigen Lage auf dem Wohnungsmarkt angeht, bleibt es also dabei, es wird teuer. Damit die Mieten nicht immer weiter steigen, braucht es viel mehr neuen und günstigen Wohnraum. Hierfür könnten zum Beispiel mit einer neuen Wohnungsgemeinnützigkeit die Rahmenbedingungen geschaffen werden, um bedarfsgerechter zu bauen. Vor allem aber sollte der Staat Geld in die Hand nehmen und investieren in den sozialen Wohnungsbau, in Wohnraum für diejenigen, die heute und in Zukunft in diesem Land leben und arbeiten sollen. Und das am besten gestern, denn die Probleme auf dem Wohnungsmarkt drohen die Mieterinnen und Mieter immer größere Teile ihres Lohns und ihrer Lebensqualität zu kosten. Die benötigte Investitionssumme ist enorm, aber notwendig, damit Wohnraum und die freie Wahl des Wohnorts nicht endgültig zum unbezahlbaren Luxus werden. Bleibt uns nur noch die Frage nach dem Heute. Was können wir heute schon tun, bis die Wohnungen gebaut sind, bis eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt eintritt? Wie sollen wir umgehen mit der Sorge um die eigene Wohnsituation? Sebastian Gerhardt von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik. Irgendwelche Tipps?
Das allererste ist das allereinfachste. Eine Mieterin und ein Mieter, die sich Sorgen machen, sollten Mitglied in einer Mieterorganisation sein. Das ist das allereinfachste und das ist das, was das Alltagsgeschäft, das auch wenig dankbare Alltagsgeschäft von Mieterschutzorganisationen bildet. Das ist die schlichte Rechtsberatung, selbst die aufzusuchen, wenn man einen Rechtsschutz hat. Und sich auf einen Konflikt mit Vermietern einzulassen, ist nicht einfach. Aber das ist die grundlegende Möglichkeit, tatsächlich eine gewisse Kontrolle in diesem Bereich und eine Verteidigungsmöglichkeit zu haben gegenüber Zumutungen des Marktes. Das ist das allererste. Das zweite ist, dass man versuchen muss, sich zu informieren, wie die wirtschaftliche und die soziale Situation auf dem Wohnungsmarkt ist an verschiedenen Stellen, dass man sich orientieren kann. Das ist mehr oder weniger theoretisch. Das ist die Frage der Aufklärung, in welcher Lage bin ich. Und das Dritte ist, dass man sich angucken muss, an welchen Stellen man politische Gruppen oder Organisationen findet, mit denen zusammen man versuchen kann, an der Lage etwas zu ändern.
Dann geben wir doch an Thomas Eberhard Köster von ATTAC weiter. Was tut sich denn bei ATTAC aktuell für MieterInnen?
Sebastian hat jetzt die individuelle Ebene angeschnitten, was richtig und wichtig und gut ist. Aber ich glaube, es ist deutlich geworden, dass die Wohnungsfrage von den meisten Menschen nicht individuell gelöst werden, sondern nur gesellschaftlich gelöst werden kann. Und dazu ist halt der erste Schritt, das tatsächlich auch wieder als gesellschaftliches Problem zu definieren und es wegzunehmen von diesen anonymen Märkten, die das irgendwie regeln und hinzuregeln. Wir müssen das als lokale Gesellschaften regeln und als Gesellschaft insgesamt. Also weg von dieser Illusion, der Markt wird schon richten. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch nochmal deutlich zu machen, wir haben nicht das Problem, dass es nicht genug Geld gibt, das zu organisieren, sondern wir hatten in den letzten 30 Jahren, in der Zeit, wo auch die Wohnungsnot entstanden ist, ja gleichzeitig ein riesiges Anwachsen von privaten Vermögen. Das heißt, mit einer anderen Steuerpolitik, also einer Vermögensbesteuerung, wäre Bund und Länder und Kommunen durchaus in der Lage, genau diese Lücke auch wieder zu füllen und das zu finanzieren. Und deshalb muss es, glaube ich, auch zusammengedacht werden. Das wäre mein Rat, sich nicht irre machen zu lassen von dem, wir haben kein Geld und wer soll das denn alles bezahlen, sondern zu sagen, das Geld ist da, es ist eine Umverteilungsfrage.
Gerechte Bezahlung und auch gerechte Wohnkosten, das wäre etwas, worauf Patrick Schreiner vielleicht eingehen möchte.
Ich will vielleicht abschließend darauf hinweisen. Sebastian hat gesagt, man sollte sich in Mietervereinen organisieren. Das ist natürlich völlig richtig. Wer abhängig beschäftigt ist, organisiert sich in Gewerkschaften und wer Mieterin oder Mieter ist, organisiert sich in Mietervereinen. Auch übrigens nicht nur wegen des Rechtsschutzes, sondern auch wegen der politischen Wirkung, die die Organisationen da eben entfalten können. Aber ein Punkt scheint mir auch noch mal wichtig zu sein an der Stelle, nämlich wer Probleme hat, seine Miete zu bezahlen, der kann sich beraten lassen, der kann Hilfe suchen und der kann auch entsprechende staatliche Leistungen annehmen. Und das ist auch nichts, für das man sich schämen muss, sondern dafür gibt es diese staatlichen Leistungen, weil die Mieten vielerorts dermaßen hoch sind, dass sie eben nicht mehr bezahlbar sind für einen Großteil der Haushalte. Also Hilfe suchen, Hilfe annehmen und die Angebote des Sozialstaats auch für sich anzunehmen. Ich glaube, das ist ein weiterer wichtiger Punkt.
Und mit diesem letzten wichtigen Hinweis sind wir am Ende mit Wirtschaftspolitik neu denken, Wohnen, Mieten, Mangel.
Zum Schluss noch ein Blick auf die nächste Folge unseres Podcasts. Im März sprechen wir über die sozial-ökologische Transformation auf dem Weg zu einer sozial- und klimagerechten Wirtschaft. Am 23. März um 17 Uhr hier bei Radio Lora München oder auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Verantwortlicher Redakteur für diese Sendung war Fabian Egstedt, der auch die Diskussion mit den Experten Patrick Schreiner von Verdi, Thomas Eberhard Köster von ATTAC und mit Sebastian Gerhardt von der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik leitete. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Expertise. Den Faktenblock sprach Martina Helbing und mein Name ist Julia Müller-Tauschwitz. Schön, dass Sie mit dabei waren.
Wirtschaftspolitik neu denken. Ein Podcast von Radio Lora. Dieser Podcast entsteht in Kooperation von Lora München mit der Arbeitsgruppe Alternative Wirtschaftspolitik e.V., der Arbeitnehmerkammer Bremen, ATTAC und dem Bereich Wirtschaftspolitik bei Verdi.
Diese und alle weiteren Sendungen von Lora München werden durch die Mitglieder im Lora Förderverein möglich gemacht. Werden Sie jetzt Mitglied oder spenden Sie. Informationen unter www.lora924.de. Danke.